Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de zum Thema Fußball und zu einem der Neuanfänge nach der WM. Und da kommen wir zur italienischen Mannschaft. Die hatte die WM ja verpasst im Playoff im letzten Jahr an Schweden gescheitert, daher das Ticket für die WM in Russland nicht lösen können. Und das bedeutete, es gab Umwälzung im italienischen Fußball. Es gab einen neuen Nationaltrainer, der jetzt seit Mitte Mai im Amt ist mit Roberto Mancini und der in seinen ersten drei Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage eingefahren hat. Sieg gegen Saudi-Arabien, Niederlage gegen den späteren Weltmeister Frankreich und ein Remis gegen die Niederlande. Und jetzt stand nach diesen drei Spielen vor der WM die nächste Bewährungsprobe auf dem Programm. Die ersten Pflichtspiele nämlich unter Roberto Mancini. Es ging in der Nations League zu Werke gegen Polen und Portugal. Und vor der Nations League, vor den Spielen, da hatte Roberto Mancini folgendes Ziel für seine Mannschaft ausgegeben.
È chiaro che il nostro obiettivo è quello di giocarlo bene e cercare di vincere il gruppo.
Er wollte also die Gruppe mit Polen und Portugal gewinnen. Nach den Spielen gegen Polen und Portugal sieht das Ganze aber etwas anders aus. Und wie die Situation aktuell im italienischen Fußball ist, das besprechen wir mit einem, der sich mit dem italienischen Fußball auskennt, mit Sascha Baharian von Fußballtalente11.de. Hallo Sascha.
Hallo Malte.
Ja, dieses Ziel von Roberto Mancini, die Gruppenphase als Sieger zu beenden nach dem 1-1 gegen Polen und der 0-1-Niederlage gegen Portugal, ist das in sehr weite Ferne gerückt?
Ja, allerdings. Also das sah teilweise wirklich nicht gut aus, was die Italiener da gespielt haben. Man hat halt gemerkt, dass viele Prozesse in sich noch lange nicht stimmen und dass die Mannschaft sich noch finden muss. Er hat natürlich auch enorm viel rotiert, was ja dem Ganzen natürlich das Ganze nochmal erschwert hat. Er hat zum Beispiel gegenüber dem ersten Spiel gegen Polen oder gegen Portugal auf 9 Positionen gewechselt. Er hat wirklich nur mit Donnarumma und Jorginho 2 Spieler in der Stammelf gelassen. Und ja, damit tust du einer Mannschaft natürlich keinen Gefallen, verwirrst das Team und hat mich ehrlich gesagt auch gewundert. Ja. Also wenn man sich jetzt speziell das Portugal-Spiel angeschaut hat, da hat ja fast gar nichts gestimmt. Ne? Da war es halt wirklich so, dass die Mannschaftsteile viel zu weit auseinander standen. Es waren eklatante Lücken zwischen den Linien und ja, auch das Zusammenspiel war leider eine Katastrophe. Anders kann man es nicht ausdrücken. Also die Italiener sind wirklich kaum zu Torchancen gekommen und ja, da muss Mancini sich auf jeden Fall noch was einfallen lassen und er muss definitiv schauen, dass er sich auf ein System festlegt und ja, nicht zu viel rotiert. Ne? Das könnte sonst zum Problem werden.
Die italienischen Zeitungen auf jeden Fall, die halten sich schon weiter im Krisengerede fest. Wird auch gesagt, Mancini mit Italien wieder in der Krise. Sie haben es einfach nicht geschafft, den Weltcup oder den WM-Albtraum hinter sich zu lassen. Das Drama geht weiter. Das sind so ein paar Stimmen, die in der italienischen Medienlandschaft kursierten. Gucken wir nochmal auf genau das, was du eben schon sagtest, nämlich diesen Umbau im Team, diese Rotation zwischen dem Polenspiel und dem Portugalspiel. Was beim Portugalspiel dann auch auffiel, war, dass kein Spieler von Juventus mit dabei war. Das gibt's im italienischen Fußball eigentlich, ja, gab's eigentlich noch nie, beziehungsweise wenn es das schon mal gab, ist es schon ewig lange her, denn Juve eigentlich traditionell eine Achse in der italienischen Mannschaft, zumal die Mannschaft ja auch wirklich richtige Leistungsträger und auch Führungspersönlichkeiten hervorbringt und die auch in die Nationalmannschaft entsendet. Was hat dahinter gesteckt, dass er eben die Juventus-Spieler jetzt rausgelassen hat? Jemanden wie Chiellini, den lässt man ja eigentlich nicht freiwillig raus.
Ja, das ist völlig richtig. Aber man muss halt die Sache auch so betrachten, dass der italienische Fußball momentan auch ein Generationenproblem hat. Und bei Juve gibt's auch leider nicht mehr viele Italiener, die noch in der Stammelf vertreten sind. Du hast halt jetzt mit Bonucci und Chiellini hast du ja die zwei letzten Italiener, die in der Stammelf vertreten sind. Klar, du hast jetzt noch einen Bernardeschi, der eigentlich relativ gut in die Saison gestartet ist. Aber beide sind auch nicht mehr die Jüngsten. Und wenn Mancini jetzt einen Umbruch starten möchte, dann muss er langfristig denken und dann ja, werden natürlich die Personalien um Caldara und Romagnoli definitiv eine ziemlich hohe Bedeutung haben und dann muss er einfach sich jetzt festlegen und überlegen, welchen Weg gehe ich. Hm. Ne? Und ja, das ist schon eine schwierige Entscheidung. Also ich persönlich würde jetzt erstmal an den beiden festhalten, weil sie nun mal eine Menge Erfahrung haben und das Team einfach auch Eckpfeiler braucht. Und ja, man hat dann zumindest eine eingespielte Innenverteidigung, die das Team, vor allem das junge Team, führen kann. Weil er hat ja schon sehr viele junge Spieler nominiert und die tun sich generell schwer, wenn sie keine Protagonisten an ihrer Seite haben, die sie führen. Mhm. Ja? Und von daher, ja, aber wie gesagt, man hat halt auch dieses Generationenproblem in Italien und bei Juve gibt's einfach auch nicht mehr viele Italiener, die in der Stammelf sind. Mhm. Du hast halt wirklich nur noch Chiellini, du hast einen Bonucci, gerade hast du Bernardeschi. Die Frage ist, ob er diese Saison es schafft, konstant zu bleiben und sich wirklich festzuspielen in der ersten Elf. Aber ansonsten hast du auch bei Juve und bei den anderen Top-Clubs nur wenig Italiener. Und deswegen ist Mancini schon fast dazu gezwungen, dass er hingeht und leider Gottes einfach keinen Juve-Block mehr hat oder keinen Roma-Block, keinen Milan-Block, keinen Inter-Block. Das gibt die Liga leider aktuell nicht her und dann hat er einfach diesen Nachteil, dass er selber in der Zeit, wo er die Nationalmannschaft unter seinen Händen hat, dafür sorgen muss, dass die Spieler sich schnell finden. Und die Zeit als Nationaltrainer ist sehr begrenzt. Die ist sehr begrenzt. Er muss diese Zeit gut nutzen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, weil halt auch der Anspruch der Tifosi leider der Wirklichkeit gar nicht entspricht und deswegen ja, finde ich es auch ein bisschen bedenklich, dass die Medien jetzt da wieder draufhauen und dass man sich nicht einfach mal bewusst macht, dass da einfach ein immenser Umbruch ansteht und Mancini und diese Mannschaft einfach auch Zeit brauchen. Ne? Und ja, jetzt alles wieder so zu kritisieren in den Gazetten, das ist ja in Italien einfach kein schöner Zustand und ja, finde ich absolut schade, dass es gerade wieder so läuft.
Die Italiener natürlich sehr erfolgsverwöhnt. Viermal Weltmeister in der Geschichte von Weltmeisterschaften, aber aktuell eben auf ein All-Time-Low in der Weltrangliste auch abgerutscht. 21. Platz sogar noch, um es mal gar nicht despektierlich gemeint, aber sogar noch hinter Peru zurückgefallen. Das ist natürlich was, was dann schon die Alarmglocken da schrillen lässt bei den Italienern. Und eine WM zu verpassen, das war ja auch ein nicht einmalig, aber seit Ewigkeiten, seit 1958 zum zweiten Mal passiert. Und das ist dann doch schon sehr, sehr lang her und hat dann doch viele aufgeschreckt. Aber weil du es angesprochen hattest, Führungspersönlichkeiten werden gesucht. Einer, der eine Führungspersönlichkeit noch nicht ganz ist, aber werden soll, das ist Jorginho, der Mann, der im letzten Jahr Napoli auf den zweiten Platz in der Serie A geführt hat und der jetzt zum Saisonstart bei Chelsea nach seinem Wechsel zusammen mit seinem Trainer Sarri nach England da ja auch schon gezeigt hat, was er kann. Gegen Polen und gegen Portugal wirkte er dann aber auch sehr farblos. Ein Problem bei ihm oder ein Problem generell des Mittelfelds bei Italien?
Das ist eine sehr gute Frage, Malte. Also ich würde jetzt erstmal sagen, ich finde es interessant, einen Jorginho mal unter einem anderen Trainer wie Sarri zu sehen, weil bei Sarri ist halt alles einstudiert. Sarri ist ein sehr taktischer Trainer. Alle Spielabläufe sind einstudiert. Du hast Automatismen und dann fällt es natürlich auch einem Jorginho leichter, das Spiel aufzuziehen. Dann kommt er in die italienische Nationalmannschaft, in der nicht nur er Probleme hat, an sein Leistungsvermögen zu kommen, sondern auch sämtliche andere Spieler ihr Potenzial einfach nicht auf den Platz bekommen. Wenn ich da zum Beispiel an Insigne denke, er spielt auch nicht das, was er im Verein spielt. Ne? Oder ein Bernardeschi, er hat auch chronisch Probleme, in der Nationalmannschaft sein Leistungsvermögen abzurufen. Ein Bonaventura, bei Milan absolut unumstrittener Stammspieler, bringt da Woche für Woche seine Leistungen. Aber in der Nationalmannschaft sieht man es einfach durchweg, dass die Spieler einfach nicht an die Leistungen im Verein anknüpfen können. Und von daher denke ich nicht unbedingt, dass es jetzt nur ein Problem des Spielers Jorginho ist, sondern dass es allgemein einfach momentan ein Problem ist, dass die Mannschaft keine Automatismen hat, dass die Spielidee Mancinis einfach auch noch Zeit benötigt. Und wenn sich dann nach und nach Automatismen ergeben, dann kann auch ein Jorginho an die Leistung im Verein anknüpfen und der Protagonist werden, ja, den er bei Chelsea gibt.
Hm. Ein anderer Name, der jetzt auch im Zuge der Länderspiele fiel, Federico Chiesa, großes Talent. Ich meine, die fußballerischen Gene liegen bei ihm in der Familie. Enrico Chiesa in den 90ern ein großer Fußballname gewesen, großer Star auch im italienischen Fußball einfach gewesen. Also das Talent bei ihm ist da. Er wird ja so als neuer Hoffnungsträger gesehen, aber ist für ihn jetzt beispielsweise nicht auch das 4-4-2-System, auf das sich Mancini gegen Portugal zunächst gestützt hat und wo er dann als mehr oder weniger hängende Spitze agiert hat, nicht auch irgendwo das falsche System? Hat er, ist ja eigentlich einer, der über die Seite kommt.
Ja, also erstmal bin ich da absolut bei dir. Also Federico Chiesa, der Sohn von Enrico Chiesa, ist auf jeden Fall ein sehr vielversprechendes Talent. Ich mag es sehr, ihn zu sehen, weil er genau wie sein Vater diese Leidenschaft versprüht in seinem Spiel und er auch einfach eine Körpersprache hat, die die Teamkameraden einfach mitreißen. Das hat man gesehen, als er gegen Polen aufs Feld kam. Da war das Spiel ein ganz anderes Spiel der Squadra Azzurra. Und ich sehe das ähnlich. 4-4-2 ist nicht sein System. Er ist am besten in einem 4-3-3 aufgehoben. Er kann auf beiden Flügeln agieren, wobei ich ihn lieber auf dem linken Flügel sehe, da er dann auch mal in die Mitte ziehen kann, mit seinem starken Rechten abschließen kann. Er hat einen sehr wuchtigen Abschluss. Und im 4-4-2 muss er extrem viel nach hinten arbeiten, so dass es schon zu Lasten auch seiner offensiven Leistungsvermögen geht. Und ich finde, Mancini tut Chiesa damit nicht wirklich einen Gefallen. Ne? Also generell auch mit dem 4-4-2, ich hab's nicht gerne gesehen. Man hat einfach gemerkt, dass die Spieler in diesem System teilweise wirklich sogar verwirrt waren. Also es war wirklich vogelwild und er tut nicht nur Chiesa keinen Gefallen damit. Also es sind weitere Spieler, wie beispielsweise ein Brian Cristante, der auch in einem 4-3-3 zu Hause ist, als Achter. Und den hat er zum Beispiel auch auf die 6 gestellt. Der sollte Jorginho wahrscheinlich im Spielaufbau unterstützen, weil es da halt schon gehapert hat. Aber ja, der Plan von Mancini ist wirklich gar nicht aufgegangen. Also dieses 4-4-2, da sollte er sich nochmal wirklich Gedanken machen, ob er das wirklich nochmal spielen lassen möchte. Weil das war schon gegen Portugal leider Gottes ein Offenbarungseid. Anders kann man es gar nicht beschreiben.
Wie würdest du es denn beschreiben? So, warum hat er auf dieses 4-4-2 zurückgegriffen? Ist das der Versuch, um eben auch nach was Neuem zu suchen, um einfach auch zu sehen, was funktioniert nicht mit den Jungs? Kann man das unter dem Aspekt Experiment abhaken? Oder muss man da auch sagen, vielleicht ist Mancini, wie viele in Italien eben auch sagen, gar nicht der Richtige und eigentlich nur eine Lösung gewesen, weil kein anderer da war?
Ja, gut. Dasselbe Problem hatten wir mit Ventura. Da war auch keiner da, war auch nur fünfte Wahl. Du hast schon recht, es ist wirklich so, in Italien ist die Position des Commissario Tecnico nicht gerade begehrt. Ja, das muss man so sagen. Aber ich muss schon sagen, dass Mancini definitiv Erfolge als Trainer hatte. Und dieses 4-4-2, ich glaube, dass es ist ja so, wenn du ein Team hast, musst du natürlich auch gucken, was für ein Spielermaterial habe ich. Ne? Und wie schaffe ich es, dass jeder Spieler das Optimum seines Leistungsvermögens abrufen kann. So, dann hat er natürlich vorne mit Immobile, Balotelli oder einem Sasa hat er jetzt Stürmer, also speziell Immobile. Ne? Immobile ist derzeit der stärkste italienische Stürmer. Er ist ja auch Torschützenkönig geworden letzte Saison mit 29 Toren. Dazu hat er noch 10 Tore vorbereitet. Also das sind exzellente Werte. Und dann musst du dir als Trainer halt überlegen, wie funktioniert ein Immobile am besten? Und der ehemalige BVB-Stürmer hat halt gezeigt, dass er als alleinige Spitze beispielsweise gar nicht funktioniert. Das haben wir in Dortmund gesehen, das haben wir in Sevilla gesehen. Und er hat seine besten Leistungen immer in einem Doppelsturm abgeliefert. Bei Torino damals war es zum Beispiel Alessio Cerci, der die hängende Spitze neben ihm, gebildet hat. Und bei Lazio, da laufen sie ja auch in einem 3-5-2 auf, also mit einer Doppelspitze. Und da ist Immobile brandgefährlich. Ne? Wenn jemanden neben sich hat, der auch die Aufmerksamkeit der Innenverteidiger auf sich sieht, da kann ein Immobile perfekt aufspielen. Und ich denke schon, dass das auch so ein bisschen der Hintergrund war, zu schauen, wie funktioniert der beste Stürmer Italiens derzeit, zumindest statistisch der beste Stürmer Italiens. Und ich denke schon, dass das so ein Hintergrund des Ganzen war, warum er dann aufs 4-4-2 umgestiegen ist und auch eventuell, dass er im Zentrum Jorginho, wie gesagt, beim Spielaufbau unterstützen wollte mit einem Cristante, weil man gegen Polen einfach gesehen hat, dass Jorginho echt überfordert war. Die haben ihn da zugestellt. Zielinski war sein persönlicher Bewacher. Der hat ihm überall hin gefolgt und ja, Jorginho konnte sich da gar nicht entfalten als sogenannter Regista, wie der Italiener die Sechserposition beschreibt. Ja, und ich denke schon, dass das der Hintergrund war, warum er da mal das 4-4-2 ausprobiert hat. Aber ich hoffe wirklich, dass es nur ein Experiment war und er gemerkt hat, dass das absolut in die Hose gegangen ist und er lieber an der zweiten Halbzeit gegen Polen festhält und das 4-3-3 weiter forciert.
Da ist ja auch immerhin das Tor gefallen, allerdings nur durch Elfmeter. Das ist ja dann das, was du eben auch schon angesprochen hattest mit der Stürmerposition, mit Immobile, mit Sasa und natürlich auch mit dem, der jetzt noch fehlt oder der gerade verletzt ist, nämlich mit Mario Balotelli. Stürmer sind aber das eine, denn die müssen ja auch gefüttert werden und dafür ist in der Regel das Mittelfeld verantwortlich und auf das gucken wir gleich nochmal etwas genauer hier in der Sportshow mit Sascha Baharian von Fußballtalente11.de bei unserem Blick auf die Krise im italienischen Nationalmannschaftsfußball.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Zurück in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir schauen mit Sascha Baharian von Fußballtalente11.de auf die Krise in der Squadra Azzurra, haben uns eben auch noch kurz vor der Pause mit den Stürmern beschäftigt. Aber Stürmer sind das eine, die müssen aber auch gefüttert werden. Und der Regista, der Jorginho, der eben jetzt nicht so funktioniert hat, der hat ja auch noch Seitenwind oder Gegenwind sogar gekriegt in Italien, nämlich von Giovanni Branchini. Das ist der Berater von Riccardo Montolivo. Das ist ja jetzt jemand, der bei Milan in den letzten Jahren vor allen Dingen auch durch Verletzungen auffiel, eben nicht auffiel und eben diese Regista-Rolle auch da nicht so unbedingt immer einnehmen konnte. Jetzt hat Branchini gesagt, Montolivo, das ist derjenige, der Italien letztlich retten kann, der ist deutlich besser als Jorginho. Jetzt bist du, Sascha, Milan-Fan, du bist da jetzt nicht ganz unvoreingenommen, aber kannst du der Argumentation von Branchini folgen?
Also ganz ehrlich, selbst als Milanista, Malte, muss ich dir sagen, Montolivo ist es definitiv nicht, nein. Montolivo ist seit Jahren über seinen Zenit hinaus. Er konnte nach seiner schweren Verletzung nicht mehr annähernd an sein Leistungsvermögen der vorigen Jahre anknüpfen. Und es tut mir selber am Herzen weh, dass er leider nicht mehr der Alte ist. Natürlich versuchen so Spielerberater ihren Klienten immer ins Rampenlicht zu rücken und so. Ist ja klar, das sind ja auch alles immer finanzielle Hintergründe, warum man das macht. Aber also ich sehe Montolivo da absolut nicht als den Regista für die italienische Nationalmannschaft und er schafft es ja nicht mal bei Milan in die Stammformation und er ist auch gegen den Ball ja leider nicht der Beste und ich finde, ein Regista braucht einfach ein sehr gutes Stellungsspiel und Montolivo hatte einfach zu viel Luft nach oben auch und für mich war diese Aussage absolut absurd und ich sehe da eher beispielsweise einen Marco Verratti, der diese Rolle einnehmen könnte oder eventuell einen Jorginho unterstützen könnte. Ne? Mhm. Also das wäre für mich schon eher eine Alternative, aber er hat ja zum Beispiel aufgrund einer Verletzung gefehlt.
Eben, das ist noch einer, den hat Mancini auf jeden Fall in der Hinterhand und da wird er sicherlich in den nächsten Spielen dann auch noch mit experimentieren können, wenn Verratti dann wieder fit ist. Der Berater von Montolivo, der war ja neulich einmal in Fahrt, hat nicht nur seinen eigenen Klienten gestützt und für dessen Rolle im Nationalteam sich eingesetzt. Er hat auch noch gegen den Mannschaftskollegen von Riccardo Montolivo, nämlich Gianluigi Donnarumma, geschossen und hat gesagt, warum ist der eigentlich Starter in der Nationalmannschaft? Warum hat der einen Startplatz? Sirigu ist doch eigentlich viel besser. Ich kann das nicht verstehen. Warum hält man an dem jungen Mann fest? Ich meine, es hat Donnarumma in den beiden Nations League Spielen gezeigt, warum er die Nummer 1 ist und warum er sie meiner Meinung nach eigentlich auch zurecht ist, denn der hat den Italienern da noch schlechtere Ergebnisse eigentlich gerettet. Wie stehst du zur Personalie Donnarumma?
Also ich muss schon sagen, der Berater von Montolivo ist wirklich schon frech, also sowas zu behaupten, weil es ist nochmal so, Donnarumma hat nicht nur in den beiden Nations League Spielen gezeigt, welche enorme Qualitäten er besitzt. Er hat auch bei Milan die ganze Saison über, bis auf wenige Ausnahmen, die man einen so jungen Spieler durchaus eingestehen darf, hat er auf einem sehr hohen Level gehalten. Da waren Paraden dabei, wenn ich mich beispielsweise gegen Neapel erinnere, wo gegen Milik, meine ich, war es, aus kürzester Distanz den Ball gehalten hat. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Er hat wirklich die Gesetze der Physik da durchbrochen. Er ist ja fast 2 Meter groß und ist so schnell am Boden wie kaum ein anderer. Und ich kann nicht verstehen, wie man so eine Aussage treffen kann. Weil, wie du es selber gerade betont hast, auch gegen Polen oder Portugal, er hat wirklich die Italiener davor bewahrt, dass es ein Debakel wird. Und ich finde so eine Aussage absolut absurd. Also er hätte sich eigentlich komplett seine Kommentare schenken können. Er hat damit sich selber keinen Gefallen getan. Und auch dem Spieler Donnarumma nicht. Ne?
Und das fällt natürlich dann irgendwo auch auf Montolivo zurück, trägt auf jeden Fall nicht gerade zur guten Stimmung in der Nationalmannschaft bei. Aber diese Stimmung in der Nationalmannschaft, ja, wie schlecht ist die denn jetzt? Das fragt man sich natürlich, nachdem man so die negativen Ergebnisse sieht und auch die Stimmung in Italien in der Medienlandschaft zumindest sieht. Roberto Mancini selber hat gesagt, er hat trotz der Niederlage Positives gesehen, nämlich dass sein Team bis zum Ende anrennt und sich letztlich auch versucht, aus so einer Situation zu befreien, indem man dann noch auf die Offensive geht. Ist das aus deiner Sicht auch ein Punkt, den man positiv bedenken sollte und dann auch, den man mitnehmen kann, um mit Selbstvertrauen in die weiteren Aufgaben in der Nations League zu gehen? Dann stehen ja noch ein paar an.
Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe gegen Portugal wirklich fast nichts Positives gesehen. Das muss ich leider sagen. Ich denke, dass Mancini sich eher auf die zweite Halbzeit gegen Polen damit bezieht, da man wirklich in der zweiten Halbzeit gesehen hat, dass das Aufbauspiel wesentlich besser funktioniert hat, dass man auch mal mit Vertikalbällen geschafft hat, Chancen zu kreieren, dass er, wie es selber beschrieben hat, die Italiener wirklich angelaufen sind, dass sie Druck gemacht haben, dass sie auch über Bernardeschi oder Chiesa zwei Flügelspieler hatten, die aus der Distanz gefährlich werden können, die mit Einzelaktionen für Überraschungsmomente gesorgt haben. Und ich fand es auch defensiv gar nicht verkehrt. Ich fand es auch defensiv, die zweite Halbzeit gegen Polen war defensiv nicht verkehrt. Die Italiener haben es eigentlich ganz ordentlich gemacht. Die Polen hatten kaum eine Chance in der zweiten Halbzeit. Und darauf kann man wirklich aufbauen. Und deswegen fand ich es ja halt so schade, dass er hingegangen ist und dann gegen Portugal alles über den Haufen geworfen hat, auf 9 Positionen gewechselt hat, weil diese zweite Halbzeit einfach als Fundament angesehen hätte können, auf dem man aufbaut. Und da hat er ja sich dann mit diesen neuen Wechseln und einem neuen System ins eigene Knie geschossen, kann man eigentlich schon sagen. Ne? Und ich hoffe, dass Mancini daraus lernt, weil er halt generell ein Trainer ist, der auch bei Inter viel rotiert hat. Also nicht nur in Sachen Formation, sondern auch Spieler. Und ja, ich hoffe, dass er da auf jeden Fall merkt, dass es was anderes ist, ein Nationaltrainer zu sein, als ein Clubtrainer.
Jetzt hat Mancini, weil du sagst, sich da nicht unbedingt einen Gefallen mitgetan, vielleicht auch mit der Aussage, die wir eingangs gehört haben, nicht unbedingt einen Gefallen getan, dass er nämlich gesagt hatte, wir wollen den Gruppensieg. Hat er damit vielleicht auch ein bisschen sehr viel Druck auf die Mannschaft ausgeübt, die ja eben alles andere als sicher auch agiert hat, auch in den letzten Monaten schon?
Ja, absolut. Absolut. Also so eine Aussage darf er nicht treffen. Das hätte er nicht machen dürfen. Das hast du aber auch teilweise in der Körpersprache gemerkt. Also du hast zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber zum Beispiel ein Bernardeschi ist ja technisch ein exzellenter Spieler. Aber selbst ihm sind da so ja Stoppfehler passiert, die man so von ihm eigentlich nie sieht. Also von daher, ich habe einfach gemerkt, dass einige Spieler sehr verunsichert waren und es kann auch an dieser Aussage Mancinis liegen, dass er da ja auf den ersten Platz gehen möchte und damit ja enormen Druck natürlich ausübt auf so eine junge Mannschaft. Das, ja, da hat er sich tatsächlich keinen Gefallen mitgetan.
Er hat jetzt ja auch schon ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, naja, also die Nations League ist jetzt nicht unbedingt mehr das große Ziel. Wichtig ist, dass wir uns für die nächste Europameisterschaft qualifizieren. Also dann in 2 Jahren letztlich ein Team haben, was schlagkräftig ist, aber was eben auch die Qualifikationsrunde letztlich überstehen kann. Also im Grunde hat er sich damit noch ein bisschen mehr Zeit genommen, vielleicht auch ein bisschen versucht, Druck vom Team zu nehmen. Aber sollte es tatsächlich zum Abstieg in der Nations League kommen, aus der A in die B-Gruppe, wie würde das dann in Italien aufgenommen werden? Wäre das vermittelbar? Wäre dann auch Mancini noch vermittelbar, wenn jetzt nicht relativ schnell was passiert?
Puh, ja, das ist schwierig. Also, ich meine, die Tifosi, die realistisch sind und eine gewisse Intelligenz besitzen, wissen, dass man einfach Zeit braucht. Und von daher sollte ja der Fan an sich eigentlich Geduld haben, aber das Problem ist, dass die Medien in Italien einfach draufhauen. Die sind gnadenlos und sollte Mancini wirklich dafür sorgen, dass die Squadra Azzurra absteigt, dann wird's medial auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm für alle Beteiligten und es wird auch im Endeffekt auch auf die Mannschaft zurückgehen, weil man halt eben junge Spieler hat, die mental noch nicht so gefestigt sind. Und wenn du dann diesen Druck, diesen medialen Druck aushalten musst, dann macht sich das auch in der Spielweise nachher bemerkbar. Ne? Also von daher, ich denke schon, dass es medial richtig ungemütlich werden wird, wenn es zum Abstieg Italiens kommt.
Und den Weg weiter der italienischen Mannschaft werden wir natürlich verfolgen, auch hier bei uns auf meinsportradio.de, weiter gucken, was mit der Squadra Azzurra ist, ob sie diesen Turnaround schaffen oder ob dieser Weg, den Roberto Mancini eingeschlagen hat, tatsächlich der richtige ist. Stürmer Sasa hat es gesagt nach der Niederlage gegen Portugal, wir sind in einer experimentellen Phase, der Weg ist der richtige, es muss jetzt nur schnell gehen. Wie schnell es geht, werden wir klären. Ich sage für heute, für seine Expertise zur Squadra Azzurra, vielen Dank an Sascha Baharian von Fußballtalente11.de. Danke, Sascha.
Gerne, Malte.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.